Heute sprechen wir über den Film, in dem Jason Bourne 20 Jahre braucht, um nach Hause zu kommen.
Wo Catwoman die Avancen von Batman abwehrt.
Und Spider-Man sich mal wieder von MJ retten lassen muss.
Wo Alpha of The Walking Dead die halbe Crew in Schweine verwandelt.
Und der Punisher das macht, was er am besten kann, nämlich punishen.
Ja, und wo in der Unterwelt Dexters toter Papa die Zukunft voraussagt.
Das ist die Odyssee von Christopher Nolan und jetzt geht's rein. Herzlich willkommen zu Nerdizismus, eurem Podcast für Nerds. Wir waren wieder im Kino und werden heute für euch Christopher Nolans Die Odyssee besprechen. Aber Vorsicht, hier wird's zu Spoilern kommen.
Kann man eine 3000 Jahre alte Geschichte spoilern?
Ich sag das jetzt einfach mal, damit hinterher kein Mimimi in den Kommentaren ist.
Ja, ist das nicht so ein Schulwissen, was man, womit man da einsteigt?
Oder man mindestens sollte
ein literarisches Wissen?
Ja, man sollte es meinen, aber wie ich in den Diskussionen rund darum festgestellt habe, nein. Also bei den meisten hört es beim trojanischen Pferd auf und selbst das ist sehr lückenhaft.
Na gut, die Harryhausen-Filme hat heutzutage auch keiner mehr gesehen, ne?
Schade, schade, schade. Ja, also wir werden heute drüber sprechen und bevor wir das tun, Michael, wollte ich aber von dir mal wissen, ich war ja als kleines Kind gar nicht so der Dino-Nerd, sondern ich war wirklich so ein griechische Sagen-Nerd. Und ich kann dir auch genau sagen, woher das kam. Aus zwei Fernsehserien. Das eine war, ich glaube, in der Reihe von diese französische Serie, es war einmal die Zeit, da gab's aber auch nochmal, es war einmal Geschichte oder sowas. Mhm. Oder es war einmal der Mensch und es war einmal die Zeit. Die. Und ja. Dann gab's, und das könnt ihr auf fernsehserien.de mal nachschauen, gab's eine Serie Unterwegs mit Odysseus. Großartig. Da ging es war eine Serie, die wurde so 81 kam die, also da war ich dann so 4, 5 Jahre alt, die wurde dann Mitte der 80er nochmal wiederholt, immer so im dritten. Ich habe die jetzt natürlich nie regelmäßig, also gezielt eingeschaltet, sondern die lief halt im Vorabendprogramm. Aber das war ein Teil, hat eine Crew begleitet auf einem Segelschiff, die durchs Mittelmeer auf den Spuren von Odysseus gefahren sind. Und dazwischen drin kamen dann immer Zeichentrick-Animationen über die einzelnen Dinge, die da passiert sind. Und das Tolle war, deswegen hatte ich das als Kind so gemocht, die waren in Reimform, ungefähr so wie bei Paulchen Panther die Reime waren. Und sie wurden gesprochen von Hans Klarin, also der Stimme vom Pumuckl. Großartig, so könnt ihr komplett auf YouTube angucken, verlinke ich euch hier in den Shownotes. Sensationell, ganz großartig. Das war mein...
Ist das so ein Ding, was auch gelebt hat durch die Synchronisation, wo einfach die deutsche Synchronisation was komplett anderes war als das Original?
Oder nee, das war eine deutsche Produktion.
Okay.
Das war grundsätzlich eine deutsche Produktion mit, also das wurde vielleicht, also wenn, dann wurde es höchstens woanders dann synchronisiert. Nein, das lebte von diesen wunderbaren Reimen, die da drin waren, die also wirklich ganz fantastisch on point waren, die auch sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr pointiert waren und sehr, sehr gewitzt waren und sehr viel Wortwitz hatten, sehr viele Anachronismen hatten und trotzdem für mich als 6-7-Jährigen, sogar noch jünger, 5 vielleicht, das ganz toll aufbereitet haben, so dass ich eine Phase hatte, wo ich wirklich in diesem ganzen Herakles, Odysseus und so weiter, es mir nachts wecken könnte ich dir alles erzählen können.
Ja.
Hat sich bei dann mir irgendwann ein bisschen ausgeschleift.
Bei mir ist es dann natürlich genauso, wie es bei allen anderen Sachen bei mir ist. Bei mir wurde es alles komplett Disney-fied. Ich habe nur durch Disney meine ganze Literaturkenntnis mitbekommen, denn wie vieles anderes, auch die Geschichte der Kronleuchter, Les Miserables, habe ich durch die Geschichte der Kronleuchter im lustigen Taschenbuch erfahren, habe ich durch dieses Taschenbuch Nummer 207, der Prügelknappe, die eigentliche Geschichte von Odysseus, glaube ich, das erste Mal so mitbekommen. Das war 1995, wo das rauskam. Ich konnte also, wann bin ich in die Schule gekommen? 1990. Ich konnte seit ein paar Jahren richtig lesen und richtig gut lesen und habe Taschenbücher verschlungen. Und da gibt es ganz am Ende eine Geschichte, die nennt sich, Moment, ich super vorbereitet, die Irrfahrten des Odysseus. Also Donald als Odysseus, der nach dem Trojanischen Krieg auf die Irrfahrten geleitet wird, mit so absolut großartigen Highlights, die ich jetzt auch als Erwachsener erst kapiert habe, wo er beispielsweise bei Circe ankommt, die durch Gunde Gauke leicht dargestellt wird, vorher aber durch Hermes, den Götterboten, seine Waffe gegen Circe bekommen hat, und zwar ein gebratenes Heißwürstchen. Und dann muss er Circe das Würstchen, das magische Würstchen entgegenstrecken und besiegt sie damit. Ganz kurios.
Ja, soll keiner sagen, dass Comics nicht bilden. Wenn das Schulsystem in NRW euch das schon nicht beigebracht hat, dann wenigstens das lustige Taschenbuch. Das ist doch schön.
Aber die groben Rahmensachen, also die ganzen Stationen von Odysseus und so, waren da alle mit drin. Sie hatten den Hund mit drin. Sie hatten die Geschichte mit dem Pfeil da drin. Sie hatten Circe mit drin. Sie hatten Agamemnon mit drin. Da haben sie sogar nicht den Namen verändert. Und alles mögliche andere. Ich glaube, da sind noch ein paar Stationen, die der gute Herr Nolan in seinem Film nicht mit abgebildet hat, sogar mit drin reingekommen.
Ja. Also, Miguel, was denkst du jetzt über Christopher Nolans Odysseus und Odyssee?
Schwierig. Nein, also, wir haben schon drüber gesprochen, wir haben letztens schon mal offscreen über Nolan gesprochen. Ich bin eigentlich ein ziemlich großer Nolan-Fan. Von Memento angefangen bis über Inception zu seinen neueren Sachen. Die neueren Sachen nehmen sich teilweise ein bisschen zu ernst, sind aber durchaus immer noch sehr episch und sehr cineastisch umgesetzt. Das würde ich dem Ganzen hier auch unterstellen. Es ist ein sehr naturalistischer, auf harten Realismus getrimmter Film mit Fantasy-Elementen, der absolut großartig cineastisch umgesetzt wurde, der aber alles andere als leichte Kost ist. Also es ist definitiv kein Inception, den man sich tausendmal anschauen kann, weil er einen gewissen Unterhaltungswert hat. Es ist aber durchaus ein großes Werk der Kinogeschichte aus meiner Sicht.
Also wenn man den Rotten Tomatoes Scores Glauben schenkt, dann ist das so. Wir haben 94 Critic Score und 97 Audience Score.
Ja. Ja.
Ich muss sagen, da kann ich nicht mitgehen. Also, ich fand den Film unglaublich anstrengend im wahrsten Sinn des Wortes und nicht im positiven Sinne. Es war also nicht so, wie wenn man sich einen Herr-der-Ringe-Marathon macht und dann auch es anstrengend war und man danach schön erleichtert, zufrieden ins Bettchen geht. Hier war ich froh, dass der Film endlich vorbei war. Ich habe auch inzwischen, ganz ehrlich, ich kann diese ganzen düsteren, ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann einfach diesen düsteren Look nicht mehr sehen. Ich bin natürlich auch ein bisschen vorgeprägt dadurch, dass durch erwähnte Serie und auch natürlich Kirk Douglas sozusagen mein Odysseus war, den ich halt hauptsächlich in den Wiederholungen gesehen habe, hatte ich Odysseus immer als listigen, gewitzten Helden im Kopf und auch in Erinnerung und nicht als mal wieder gebrochene, traumatisierte Figur. Ich bin einfach durch Star Trek Trauma verseucht, weil einfach das da inflationär benutzt wird. Ich hätte mir an vielen Stellen eine andere Inszenierung gewünscht. Ich sehe natürlich die handwerkliche Machart, aber nur weil ich Dinge zigfach verwebe und das Ganze episch aufziehe, muss ich noch lange kein Meisterwerk machen. Ich gehe mit den ganzen Lobhudeleien einiger Filmcritics on YouTube überhaupt nicht d'accord. Ich weiß nicht, welchen Film die gesehen haben. Ich weiß aber auch, dass wir nicht alleine oder dass ich nicht alleine damit bin. Ich habe deswegen mal, bevor wir, wenn wir noch gleich nochmal unsere Meinung sagen, mal so die 10 gängigsten Vorwürfe, die ich so im Netz gefunden habe, in Thesen verpackt, und wir können die dann alle der Reihe mal durchgehen. Dann könnt ihr auch in den Kommentaren wunderbar reinschreiben, wie ihr denn jeweils dazu steht, und wir werden die dann mal diskutieren. Und wenn wir eh schon gerade beim Kommentieren seid, dann seid doch so nett, lasst doch nochmal ein Abo da, denn knapp 80% von euch schauen ohne Abo, und das würden wir gerne ändern. Also von daher Abo da lassen, Glocke aktivieren, und dann verpasst ihr auch hier keine Filmkritik mehr. Und schaut doch mal auf unserem Schwesterkanal Serienchecker vorbei. Da besprechen wir gerade House of the Dragon und Strange New Worlds. So, ja, also, anstrengend fand ich's. Not my Odysseus, ja. Not my casting choice, not my Farbpalette. Und ganz vor allem, Not My Sound Design. Das war, wir waren in einem leeren Kino gewesen, weil die IMAX-Vorstellungen alle ausverkauft waren. Also waren wir im normalen Kino und das war ziemlich leer für einen Sonntagabend. Also sehr leer. Wir sind auch in die OV gegangen, das mag daran auch nochmal liegen. Es war so laut. So unglaublich laut. Also das Forever Nerd Girl hat sich mehr als einmal die Ohren zugehalten. Da ich weiß, wie empfindlich sie auf Geräusche reagiert, habe ich wirklich mit ihr gelitten. Sogar mir hat's weh getan. Es war unglaublich beschissen abgemischt. Also Gespräche und diesen Score von dem Göran Eriksson oder wie er heißt, den ich bei Mandalorian ja liebe mit seinem Score. Das hier war wie Hans Zimmer heutzutage unterwegs. Es ist einfach nur noch Geräusche. Das sind Geräusche. Das hat mit der Filmmusik nichts zu tun. Das sind Geräusche. Und ich war wirklich ja fertig, als der Film fertig war und nicht im positiven Sinne. Ich war froh, dass es keine Post-Credit-Szenen gibt. Ich habe verstanden, worauf sie da überall raus wollten. War jetzt auch ja nicht sonderlich subtil. Ich fand auch die Bilder vereinzelt sehr gut. Aber alles in allem kann ich in diese Lobhudeleien überhaupt nicht mit einstimmen. Weiß nicht, was die da alle drin sehen. Ich sehe es nicht. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, also teils. Als wir aus dem Kino gegangen sind, hat irgendeiner der anderen Zuschauer auch gesagt, oh, der Film konnte außer visuell nix. Fand ich schon ganz spannend. Chrissy, meine Frau, die war auch nicht so begeistert, nicht so angetan von dem Film, was ich auch nachvollziehen kann, weil wir haben hier halt kein klassisches Unterhaltungswerk. Hundertprozentig nicht ein klassisches Unterhaltungswerk, wo ich jetzt nicht nachvollziehen kann, wie es jetzt deinem Kino aussah. Wir waren in Münster beispielsweise im Kino, wir waren in einem Cineplex-Ding drin, was einen echt krass guten Bildschirm hat mit HDR, also richtig fett Schwarzwerte. Ich wäre gerne im IMAX reingegangen. Ich wäre gerne auch im IMAX in diesem 70mm Format reingegangen, aber das haben ja nur so sehr wenige Kinos. Ich glaube, in Essen gibt's noch ein Kino, wo man sich das anschauen konnte. Aber da wollte ich jetzt auch nicht das Geld und die Zeit investieren, unbedingt mir sowas anzuschauen. Das macht sicherlich nochmal einen Unterschied. Und auch die Soundabmischung, wie sie jetzt in diesem Kino war, die war ziemlich gut. Da war nichts zu laut, da war nichts zu leise.
Hast du auf Deutsch oder Englisch geguckt?
Auf Englisch, lustigerweise. Okay. Ich wollte es eigentlich hier in Düsseldorf schauen und dann waren wir da unterwegs. In Münster wurde es original mit Untertiteln abgespielt. Oje. Also ich hatte auch selten im Kino bisher Untertitel, was auch ganz spannend war, aber was bei manchen Szenen durchaus geholfen hat. Ja, deshalb, das Sounddesign, der Score selber, kann ich dir so beipflichten, der ist halt absolut auf Naturalismus getrimmt. Komplett, da war nichts, was so dieses Fantastische untermalt hat, also beziehungsweise so einen fantastischen, klassischen Score hatte, wie man ihn vielleicht von Peter Jackson so und so kennt.
Oder was Heroisches.
Oder was
Heroisches. Bei Heldengeschichten wäre was Heroisches vielleicht, also nur so eine kühne These, ich weiß. Gewagt.
Ja, aber das hatte, also da möchte ich dann auch sagen, das hatte dieser Film am Ende ja nicht den Anspruch. Er wollte ein Epos darstellen und er wollte ein Epos in einer Neuinterpretation für sich darstellen, wie es in einer realistischen Welt mit der ganzen Dramatik des Krieges und dem Trauma, was daraus entsteht, passieren kann. Das ist so durchaus auch schon, wie Nolan es ja auch zuletzt an vielen anderen Stellen gemacht hat. Da hatte ich auch also in Oppenheimer war es ja auch eine Warnung, so die Hybris des Menschen. Wir erschaffen Dinge, wir erschaffen Technologie und machen sehr Schlimmes damit. Wir können uns selbst damit zerstören. Und ähnlich ist es ja auch hier, zieht es sich ja als nicht sehr subtiler Faden durch. Es gibt die Gesetze des Zeus und wenn sich die Zivilisation nicht mehr daran hält, dann verlieren wir unsere Zivilisation. Und das war ja auch dann am Ende die Moral von der Geschichte, dass Odysseus durch seinen Akt, dass er daran teilgenommen hat, von einem reinen Soldaten zum Niederstrecker von Troja geworden ist, durch die Idee des trojanischen Pferdes, diesen Fall der Zivilisation mitbegünstigt hat, wo er dann auch nicht als der große Held dargestellt werden kann und er auch mit dieser Heldenrolle, die ihm angesungen wird in dieser Welt, nichts anfangen kann, weil er auf seiner Reise sich seiner eigenen Realität stellt. Er hat die Gesetze als erster gebrochen. Er hat dadurch einen Stein ins Rollen gebracht. Sie sind die Menschen von der See, die eingefallen sind und barbarisch unterwegs waren. Es wurde ja auch bewusst ferngehalten, dass solche Sachen wie der erste Überfall auf der Reise von denen wurde ja auch plündert und alles mögliche Schandtaten getrieben haben. Es wurde ja auch so unter der Hand durchgeführt, bis am Ende quasi der große Reveal kam, was kein Reveal ist, dass er quasi selbst die Schuld daran trägt. Also das war der Anspruch in diesem Film und die Message davon, die passt zu dem Ganzen, die passt auch zu diesem Bodenständigen. Aber das ist etwas, was Nolan, sei es durch Dunkirk, sei es durch Oppenheimer, sei es durch andere, viele seiner Filmwerke auch immer wieder mit rüberbringen wollt. Wir Menschen sind allein für das verantwortlich, was wir in diese Welt setzen und welche Schrecken wir in diese Welt setzen. Und das zeigt dieser Film meiner Meinung nach eindrucksvoll.
Okay, also jetzt habt ihr schon mal unsere beiden Ausgangslagen gehört. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal diese 10 Thesen durch. Und als Regel dazu, es ist nicht so, dass nur weil ich sie vorlese, ich mir sie jetzt zu eigen mache, sondern ich werde die einfach vorlesen und dann werden wir das einfach mal diskutieren. Fangen wir mal an. These 1. Das trojanische Pferd ist eine einzige schwachsinnige Fehlkonstruktion. Das Design macht es schwierig, Menschen darin unterzubringen. Offensichtlich ertrinkt ja die Hälfte bei Flut dabei. Es macht es den Trojanern schwierig, das blöde Pferd reinzuziehen, weil es keine Rollen hat. Und es widerlegt Odysseus als klugen Strategen. Ist das ein echtes Plothole oder ist das zu kleinlich?
Also das trojanische Pferd ist ja selbst schon eine ziemlich bizarre Idee. Egal in welcher Adaption man sie sieht. Dass die Leute nicht mal da reinschauen oder dass die sich das nicht mal anschauen. Mal irgendwas sehen, wo kommt denn das Gewicht her? Da muss man einen gewissen Suspension of Disbelief mit reinbringen. Ich fand in dieser Welt haben sie die Umsetzung ganz gut gebracht. Dadurch, dass es halt halb am Strand versunken ist, war natürlich nicht so clever genug, dass sie das an der Stelle aufstellen, wo die Flut das unterspülen kann. Hat das aber noch dazu beigetragen, dass nicht irgendjemand sich mal Gedanken darüber gemacht hat, dass da drin was versteckt sein kann. Selbst wenn sie nur einen versuchten Stich da mit reingepackt haben. Also in dieser Welt hat es für mich funktioniert, auch ästhetisch. Hat es sehr gut in diese Welt reingepasst und auch so, dass man sich das anschaut und nicht drüber nachdenkt, ah, da kann ja jemand drinstecken, das ist ja viel zu unbequem, dass da jemand drinsteckt.
Ich bin geneigt, da mitzugehen. Ich hätte es zwar auch mit Rollen inszeniert, damit es den Trojanern leicht gemacht wird, das Pferd reinzuholen, aber was ich sehr...
Aber Rollen über Sand, das wäre ja auch nicht wirklich gut gegangen.
Ja, fair enough. Also, es war definitiv nicht mein größter Schmerz mit diesem Film. Ich hätte halt, wie immer, ihr kennt das aus unseren Star Trek und anderen Reviews, wo ich mir so denke, so ein kleiner Nebensatz und vieles wäre erklärt gewesen. Also, ich denke mir halt, ja, an die Flut und an Ebbe und Flut, da hätte man auch wirklich drauf kommen können. Also, dass sie da drin
als nach 10 Jahren, ne?
Das war wirklich dämlich. Also, das hätte man einfach oben in die Dünen setzen können und gut ist. Ansonsten fand ich die Art und Weise, wie das innen drin dargestellt wurde, ziemlich gut, weil, ja, wenn die halt Pech haben, steht das halt ein paar Tage rum und so. Also dass sie dann alle völlig am Ende sind und so, das fand ich, wäre fast schon eine eigene Episode für sich gewesen, im Grunde genommen. Das fand ich also
ja,
ganz okay.
Das haben sie ja auch in den Trailern gezeigt. Es gab ja diesen riesen Trailer, wo die genau dieses Thema gezeigt haben, wie das Pferd reingeschleppt wird, ähnliches dabei ist. Übrigens, sehe ich das nicht so. Auf den Dünen hätten sie es nicht zusammenbauen können und hätte ja jeder gesehen, wie sie da reinklettern können in das Pferd.
Gut. Sei es drum, ist für mich nicht der größte Punkt. Der sich daran anschließende Punkt, den finde ich allerdings schon diskussionswürdig. Du hast gerade so ein bisschen deine Sicht der Dinge gesagt, nämlich These 2, Nolans Odysseus ist ein inkompetenter Idiot. Ja. Und hat nichts von dem sprichwörtlichen Listen des Odysseus. Das ist ja, also die Listigkeit des Odysseus ist ja sprichwörtlich. Darauf baut ja eben die ganze Sache auf, dass er sich aus vielen Situationen mit Witz und Tücke und List herausmanövriert hat. Und das fängt ja schon in der Ilias an. Also er will ja eigentlich gar nicht nach Troja und markiert erstmal den Verrückten und fängt dann an, Salz ins Meer zu streuen, ja, und zu sagen, er müsse das Meer salzen. Und bis hin zu, dass er Achilles findet. Der wird nämlich von seiner Mutter in Frauenkleidern unter anderen Töchtern versteckt. Und der Odysseus kommt dann an und hat ganz viel Geschmeide dabei. Und alle und unter dem Geschmeide liegt dann eben auch ein Schwert. So, und alle Mädels stürzen sich auf das Geschmeide. Nur der Achill in seinen Frauenkleidern, der zieht halt das Schwert raus. Schwupps, hat er ihn gefunden. Und so gibt's halt viele, viele Situationen, wo er sich mit Witz, List und Tücke heraus und rumredet. Natürlich auch arrogant ist, weil er dann manchmal auch seine Klappe nicht halten kann. Und das ist etwas, das geht diesem Odysseus völlig ab, völlig ab. Und da haben wir also den Speerwurf, der da völlig unnötig war. Wir haben, es gibt keine Verspottung. Es ist eher, die Hybris ist eher, das ist keine Hybris so, es ist eigentlich eher eine Dummheit, die er da begeht. Und ich hab damit wirklich nicht andocken können. Das hat jetzt für mich nicht den Film ruiniert, wäre das nur eine Sache, ne? Aber ich habe darin nicht die Vorlage erkannt und muss sagen, da gefällt mir einfach diese Interpretation des Theaterstücks, und es kam mir auf vielen Stellen wie ein Theaterstück vor, gefällt mir nicht. Hab mir nicht gefallen, gefällt mir nicht, kann ich nichts mit andocken, ist für mich nicht der Odysseus, mit dem ich gerechnet hatte. Ja, subvert your expectations, I know, aber an der Stelle hätte es das für mich nicht gebraucht.
Ich habe mir ja im Nachhinein dann bei Audible die Odyssee von Homer in der Manfred Schradi-Version, eine SWR-2-Lesung, runtergeladen. Die muss ich mir noch durchhören, weil, wie gesagt, ich kenne nur von den Adaptionen jetzt die lustige Taschenbuchversion und was ich sonst gelesen hatte. Deshalb habe ich jetzt gar nicht so große Erwartungen an die Listen des Odysseus gehabt. Da bin ich mit einer ganz anderen Erwartungshaltung reingegangen. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, welche ich dann am Ende hatte. Für mich hat Matt Damon als Odysseus ganz gut funktioniert, weil es aber auch nicht der Ansatz dieses listenreichen Kriegers am Ende war, sondern eines gebrochenen Königs, dessen korrekt. Bild in der Öffentlichkeit ganz anders dargestellt wird und der auch früher ganz anders sich selber gesehen hat, als was dieser Krieg dann später und die Reisen mit ihm gemacht haben. Also man hat ja, der ganze Film hat ja auch am Anfang versucht, das Bild des Odysseus aufzubauen. Dadurch, dass man, ich glaube, 30 oder 40 Minuten hat man ihn ja noch nicht mal gesehen, sondern es wurde nur über ihn gesprochen. Und dann meistens, wie die Realität so ist, lerne niemals deine Idole kennen, ist es auch bei ihm so gewesen. Und er, sein Selbstbild passt für ihn noch nicht mal mehr. Deshalb, das war jetzt nicht der Ansatz der Geschichte für mich. Ich kann aber verstehen, wenn jemand, der andere Interpretationen des Ganzen, dieser Sammlung von Kurzgeschichten, muss man ja auch noch mal sagen, ja. Es ist ja nicht mal klar, ob es jemals einen Autoren namens Homer gab, sondern ob das vielleicht nicht eine Sammlung von Geschichten ist, die dann eine Autorenschaft zusammengeführt hat. Also für mich hat das als das, was die Interpretation dieses Werkes erreichen wollte, erreicht. Aber nochmal, ich bin mit anderen Erwartungshaltungen da reingegangen.
Ja, okay. Also auch an euch wieder, schreibt es in die Kommentare. Seid ihr der Meinung, dass das ein Feature oder ein Bug war? Schreibt es einfach mal rein. Ob ein traumatisierter Held für euch funktioniert. These Nummer.
Ja, eine Sache. Ja. Die DEI, was dem Film ja vorgeworfen wird, DEI-Casting.
Da kommen wir gleich noch zu.
Okay, dann sage ich das mit den Bizeps von Matt Damon gleich erst.
Also kommen wir gleich noch zu. These Nummer 3. Nolan erzählt gar nicht die Odyssee, sondern eigentlich nur eine Trauma- und Schulstudie mit homerischem Namen. Er entmythologisiert das Ganze aber dann am Ende doch nur halbherzig, denn die Götter sollen dann nur Kopfgeburten sein, werden aber am Ende trotzdem gebraucht. Der IMAX-Bombast widerspricht dann ehrlich gesagt so diesem intimen Ansatz. Und die Frage, die ich hier so ein bisschen habe, ist so eine Reinterpretation okay? Oder hätte Nolan sich entscheiden müssen, entweder ich mache Traumadrama oder Abenteuer, und so hat er irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes?
Würde ich nicht mitgehen. Das ist ein sehr Nolan-spezifischer Film. Und wie man jetzt auch an seinen letzten Filmen gesehen hat, das kann durchaus ein Genre-Mix von vielen Dingen sein, wo er seine persönliche Sicht da drauf mit reinbringt. Und es ist ganz klar keine klassische Abenteuergeschichte, sonst hätten wir so einen Swagger-Film gehabt, der so einen Roadtrip-Elemente mit sehr viel Humor gehabt hätte. Das Es bezieht sich noch mehr auf die Irrfahrten des Odysseus, wahrscheinlich noch mehr die internen Irrfahrten. Und diese fantastische Welt hat durchaus ihre Berechtigung. Da möchte ich mal, wahrscheinlich kommt das aus einer ähnlichen Ecke wie die Leute, die sonst das Snyderverse verteidigen, kommt. Man kann durchaus eine düstere Fantasy-Welt mit sehr realistischem Ansatz erdenken. Und dass es nicht nur in seinem Kopf stattgefunden hat, allein der Zyklop, die ganze Zyklopengeschichte erzählt das ja. Und andere Geschehnisse in diesem Film, die fantastischer sind. Aber die sind in Rahmen in dieser internen Konstruktion von dieser Welt vertretbar. Und das mochte ich daran. Auch wenn ich durchaus einen Peter Jackson mit seinen Ansätzen mehr mag für einen Film, den ich mir öfters anschauen kann, fand ich die Vision, wie sie hier reingebracht hat, doch schon ganz spannend. Und während zum Beispiel meine Frau gesagt hat, sie ist mit den visuellen Effekten wie dem Zyklopen gar nicht klargekommen, fand ich, im Gegensatz zu so einem James Cameron, der die bunte, knallbunte Welt vom Avatar wieder gibt, die gut aussieht und die auch realistisch aussieht für das, was sie darstellt, hat Nolan hier mal visuell wieder was geschaffen, was so nah an der Realität von den Effekten dran ist, auch was so unglaublich gut aussah, dass da jeder Star Wars Splash, der aktuell rausgebracht wird, jeder Star Wars Slop sich gern eine Scheibe davon abschneiden kann, weil das sah im Rahmen dieser Welt absolut fantastisch und real aus.
Kleiner Exkurs, bevor wir mit den Thesen weitermachen, weil du da gerade bist. Ja, zwei Gedanken dazu. Ich gebe dir auf der einen Seite recht, ich mochte es auch, dass wieder on location gedreht wurde, auf dem Meer und so weiter. Umso mehr stieß mir dann doch so, oder andersrum, sauer aufstoßen ist übertrieben. Aber ich hätte mir einfach gewünscht, und ich habe da auch ein paar YouTube-Videos gesehen, die das verteidigt haben, Glaubwürdigkeit innerhalb der Welt. Das in einem alten Römerschinken von früher, die Statuen alle weiß waren, obwohl man heute weiß, dass die alle quietschebunt bemalt waren, ist das eine. Aber heute weiß man es halt eben besser. Wir hatten es in der Star Trek-Folge jetzt mit den Dinosauriern, wo man ja eigentlich auch weiß, viel mehr Dinosaurier hätten manchmal ein paar Federn haben können, müssen. So. Ich finde halt, weil es wird dann damit verteidigt, dass die ja völlig falsche, aus der Zeit gefallene Kostüme da anhaben, also einfach 600, 700 Jahre später. Und ich finde halt, auch wenn die ganze Geschichte ein Fantasy-Epos ist, ist die Zeit ja sehr genau definiert, wann das stattgefunden hat, nämlich rund um ein reales Event, nämlich die Eroberung von Troja, und das war 1200 vor Christus. Wie ein griechischer Krieger zur Zeit von 1200 von Christus aussah, weiß man ziemlich genau. Man weiß auch ziemlich genau, wie deren Paläste aussahen. Die waren nämlich alles andere als grau, kaputt und trist. Die waren nämlich ziemlich bunt. Und ich würde mir einfach mal wünschen, dass man sowas dann Rechnung trägt und dann halt eben an der Stelle sagt, wenn ich eh schon so viel Aufwand da reinstecke, dann würde ich mir an der Stelle einfach wünschen, ey, dann nehmt euch doch mal, du kannst ja die gleiche Geschichte erzählen, ja, aber dann macht doch ein bisschen, also dann fangt doch mal an, auch von diesen Hollywood-Klischees wegzukommen, nur weil die Leute das erwarten, ja, und macht doch einfach mal so, wie es halt wirklich war, und dann macht das 3-4 Mal in den 3 verschiedenen Filmen, und dann werden die Leute schon checken, dass das eben heute anders aussieht, weil man es halt jetzt eben weiß, und irgendwann wird man auch einen Raptor mit Federn dann akzeptieren, weil es halt nun mal eben der Realität oder so, wie wir es heute wissen, entsprach, und in 50 Jahren wissen wir noch mehr und dann wird es nochmal anders sein. Und da denke ich mir einfach so, das Schiff, das war halt einfach ein Wikinger-Schiff. Und das war halt einfach kein griechisches Schiff. Und man weiß halt, wie das aussieht. Es ist ja nicht so, dass man nicht weiß, wie es ausgesehen hat. Man weiß es ja, wie es ausgesehen hat. Und das finde ich halt leider sehr, sehr, sehr schade. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, es war so unglaublich humorbefreit. Es gab ja nicht einen einzigen Lacher oder Schmunzler oder sonst irgendwas. Und mein Vorwurf ist so ein bisschen, dass man hier Leute unter falschen Voraussetzungen ins Kino gelockt hat. Ja, in dem Versprechen eines Abenteuerfilms. Ich komme gerade drauf, als du das jetzt so gesagt hast. Und man zeigt ihn eigentlich geboren am 4. Juli. So ungefähr. Ja.
Also würde ich komplett widersprechen. Welches Poster und welcher Trailer hat dir das versprochen? Dieser Film,
ein Abenteuerfilm?
Vom Marketing her. Ja, ein Abenteuerfilm.
Alle. Hat keiner. Also der Name allein Trailern spricht dafür. Für Abenteuer. Der Name
nein,
spricht
okay.
für Abenteuer.
Ja, ja, okay. Odyssee, klar. Da hat man gewisse Erwartungen da dran. Aber ansonsten, das Marketing, der Verkauf des Ganzen, auch dieser große Teaser-Trailer mit dem trojanischen Pferd und allem, der hat mir genau den Film verkauft in der Tonlage und in der Anwendung, wie ich ihn gesehen habe. Da habe ich nichts okay. von Humor gehört. Da ist kein Marvel-Quip dazwischen gewesen. Da war es naturalistische Farben. Da war es Brutalität und Stilistik bis zum geht nicht mehr. Das wurde ja im Vorhinein auch an diesem Film ganz stark kritisiert, als man die ersten Trailer gesehen hat. Beziehungsweise das Internet hat es kritisiert. Nicht man hat es kritisiert, sondern das Internet hat es kritisiert. Wie sich Leute darüber aufgeregt haben, dass die Kostüme nicht akkurat für die Zeit sind, dass es nicht das richtige Schiff und sowas ist, ist, glaube ich, absolut nicht dieser Anspruch von Nolan in dem Fall gewesen. Der wollte eine für sich logische Welt aufbauen mit einer Stilistik, die für mich 1:1 gepasst hat. Da war für mich kein Element, was so rausgehauen hat, was so außerhalb dieses Bildstils unterwegs war. Inklusive, ich komme immer wieder auf diesen Zyklopen zurück, weil der Zyklop durchaus ganz anders aussah, als man sich einen vorstellt. Das war einfach nur ein missgebildeter Mensch als Riese. Und das passt in diese Welt rein. Das Allereinzige, was ich vielleicht hier nochmal kritisieren könnte, was ein bisschen raushaut, ist nach dem Zyklopen auf der Insel mit den Riesen, die so Dark Knight-mäßige Kostüme hatten. Ja. Das hat für mich, war für mich ein bisschen zu sehr Hochglanz in dem Format. Aber das hat dann auch schon wieder mehr gepasst zu dem, wie zum Beispiel Agamemnon dargestellt wurde, von dem man ja auch nie sein Gesicht gesehen hat, der ja auch so unglaublich zurückgefahren wurde. Das hatte für mich fast schon was 300-esk-artiges, ohne dass man diesen überstilisierten Stil hatte, sondern ein Stil, der genau in diese Welt passt.
Genau, aber das ist halt eben der Punkt. 300 ist ein sehr gutes Stichwort. In dem 300 würde ich das gar nicht vorwerfen. Weil ein 300 vom ersten Frame an überhaupt nicht versuchen will, einen Hauch von Realismus vorzugaukeln. Sondern du bist vom ersten Frame an in der Graphic Novel, in dem Comicbook. Hier ist es aber so, dass du die optische Abstraktion zu einem, sagen wir mal, Theaterstück und einem Comic halt nicht hast, sondern das Ding tut so, als wäre das halt real. Also es gibt dem Ganzen keine Verfremdung, weißt du?
Es ist naturalistisch.
Es geht ja sogar einen Schritt weiter, indem es
real, sondern naturalistisch.
Ja, naturalistisch. Okay. Und dann habe ich halt auch gewisse Erwartungen an die Welt, die in der sie dann spielt. Verstehst du?
Kann ich verstehen.
Aber, aber machen wir weiter.
Okay.
These 4. Der Mittelteil ist gehetzt. 8 Stationen in 75 Minuten. Durchschnittlich unter 8 Minuten pro Stopp. Kierke in 3 Minuten oder Zirze in 3 Minuten abgehakt. Güller in 30 Sekunden abgehakt. Und es entsteht überhaupt kein Zeitgefühl. Ausgerechnet Christopher Nolan, der doch so spezialisiert auf Zeitfilme ist. Also, schnell gleich schlecht. Oder kann das funktionieren?
Ich würde auch hier fast das Gegenteil behaupten, weil mir mal der Mittelteil ein bisschen sogar zu lang mit den Reisen, die dazwischen waren. Ich verstehe, dass alle diese Stationen abgefeiert werden müssen, beziehungsweise.
Es haben mir trotzdem noch welche gefehlt, ne? Und manche waren dann auch
komplett anders. Es haben noch welche gefehlt. Aber gerade der Mittelteil, die Reisen, bis auf vielleicht Zirze, die haben sich für mich teilweise gezogen. Und waren für mich eher der schwächere Teil des Films. Von meinem persönlichen Gefühl her. Da hätte man noch ein bisschen mehr Fahrt mit reinbringen können.
Also mir war das auch zu unausgewogen. Ich fand den Teil mit den Freiern unglaublich repetitiv. Also wie oft muss denn Batman noch zu Catwoman sagen, dass er sie haben will? Das war wirklich, ja. Da dachte ich, ich hab's verstanden, alles gut. Das war mir also viel zu langatmig und auch zu lang. Und weil es auch immer die gleiche Location war und weil alles so dunkel und so trist war, hatte ich da gar keinen Spaß dran. Ich hab diese rostigen Kerle oder diese Chromkerle da wusste ich gar nicht, welche Station das sein sollte. Das sollten dann die Lady Goten oder wie die heißen. Das sind eigentlich Kannibalen sein. Die Story geht komplett anders. Also komplett anders. Die kriegen da zwar auch den Arsch versohlt, aber es funktioniert völlig anders. Vielleicht wollten sie nicht zweimal was Menschenfressendes da drin haben. Okay, weil das halt nochmal Riesen gewesen wären. Aber es ist halt auf jeden Fall komplett anders. So kommen die auf diese Insel und dann 5 Minuten später sind sie schon wieder weg und du weißt überhaupt nicht, warum die angreifen und so. Also das hat für mich gar nicht funktioniert. Auch die Optik dieser Rüstungen, die offensichtlich aus Warbler waren, also hat für mich null funktioniert. Also überhaupt nicht, war für mich der schwächste Teil. Ich saß nur so da so, hä? Aber im Trailer fand ich das schon albern. Und ja, ansonsten, Skyller und Charybdis und so war natürlich, ja, hä? Und das war auch so inszeniert, dass ich mir dachte, ja, dann fahr halt links drum rum. Also es war wie bei Obi-Wan, in der Obi-Wan-Serie, wo sie an diese Laserschranke kommen, so, und dann so rechts und links Platz ist und sie einfach nicht weiterfahren, ja. Das war auch so, fahr doch einfach links dran rum. Auch die Sirenen hätte ich mir gerne ein bisschen ausführlicher gewünscht, wobei ich das gar nicht, ich hätte ich mir gerne mal gesehen, ja, okay. Also alles in allem.
Das hat dann wieder zum Ansatz wieder dieser Welt gepasst, dass man die Sirenen so verschleiert hat, dass es wirklich nur im Kopf von Odysseus stattgefunden hat, was sie ihm.
Genau, und da waren wir dann wieder der Außenstehende. Also manchmal gucken wir in seinen Kopf und manchmal gucken wir nicht in seinen Kopf. Also es wäre schön, wenn man sich mal entscheidet. Ja, wenn Athene auftaucht, sind wir in seinem Kopf und bei den Sirenen sind wir es nicht. Also wann denn jetzt? Ja, also irgendein Point of View muss ich jetzt mal haben und der muss auch dann irgendwie konsistent sein. Ja, und der Grund, warum er die ja hören will, wird in diesem Odysseus ja auch nicht wirklich klar. In dem listigen Odysseus wird es klar, warum er das will. Ja, hier wird es eigentlich nicht wirklich klar. Ja. Aber okay.
Aber lass uns vielleicht mal ganz kurz, bevor wir zur nächsten Frage springen, ganz kurz über Circe reden, oder ist die noch ein Teil einer der Fragen?
Nee, da kannst du gerne machen, ja.
Ja. Also ich fand diesen Buddy-Horror da fantastisch, auch wie das gezeigt wurde, wie die Männer sich in Schweine verwandeln lassen und was was der Barbarismus mit denen macht. Quasi. Und ich hab's nicht erkannt, was du mir ja später geschrieben hast, dass es die von Walking Dead war.
Ja, genau, das war nämlich Samantha Morton. Und wer bei unseren The Walking Dead Folgen dabei ist, wo es übrigens bald mit Dead City weitergeht, der Andreas steht schon in den Startlöchern, die spielte nämlich da Alpha von den Whisperern und hat das damals schon absolut fantastisch gemacht und war ein richtiger Showstealer und hat aus dem unglaublich schwachen Skript eine Menge rausgeholt. Und auch hier muss man sagen, auch wenn sie dem Wort bezirzen, was ja zufälligerweise von dieser Episode kommt, alles andere als gerecht wird und sie halt auch jetzt überhaupt nicht den Sexappeal ausstrahlt, den man einer Circe eigentlich zuschreibt, damit sie Odysseus bezirzen kann, damit er über ein Jahr bei ihr bleibt. Und das hat man halt das mit der Kalypso ein bisschen zusammengeworfen. War das eine der stärkeren Teile und dieser Body Horror, wie du sagst, ne, war natürlich klasse. Ich hätte mir noch gewünscht, dass man Männer sind Schweine von den Ärzten ein bisschen musikalisch einspielt. Das hätte halt auch noch wunderbar gepasst. Aber ja, nein, wirklich, war sehr gut. Einen Gag gab's, als der sein Buddy da, der Eurylochos, als der dann rausgeht und dann mal so guckt und die ganzen Rüstungen sieht, habe ich mir halt auch gedacht, okay, da finden jetzt halt keine Synapsen zueinander, aber the plot wills it. Also von daher alles gut.
Du, in den Taschenbüchern, in den lustigen Taschenbuch haben die als Schweine noch die Stirnbänder, die sie als Menschen tragen oder als Enten. Deshalb hat man es direkt erkannt, aber das ist auch eine andere Zielgruppe.
Ja, also alles in allem war ja die Frage, ist es ein bisschen unausgewogen? Ja, wie gesagt, mir war dieser freier Teil viel zu lang und die einzelnen Stationen kamen mir dafür viel zu kurz. Aber okay, vielleicht gibt's ja irgendwann mal einen Snyder Cut. These 5. Der Film baut keine emotionalen Bindungen auf, sondern Freundschaften, zum Beispiel zwischen Odysseus und Eurylochos, werden einfach nur behauptet. Es gibt kein Treffen von Odysseus im Hades mit seiner Mutter. Die große Geschichte um den Hund Argos wird einfach nur abgehandelt. Und am Ende des Tages ist das Ganze so emotional wie der Passierschein A38. Also, wenn die Emotionen fehlen, was bleibt dann von der Reisegeschichte übrig? Ja, ich konnte wirklich, also ich war fertig nach dem Film, aber leider nicht emotional. Ich konnte wenig an denen andocken. Und in irgendeinem Review hatte ich gelesen, wenn man als Hundebesitzer nicht mal traurig ist, wenn der Hund stirbt, dann stimmt irgendwas mit dem Film nicht. Und ich war auch nicht traurig, als der Hund gestorben ist. Außer dem einen, den sie über die Klippe schmeißen, die Schweine.
Oh ja, das war brutal. Das war vielleicht noch ein Moment, der nicht da reingepasst hat. Egal. Ja, kann ich sehen. Bin ich auch zum Teil dabei. Ist für mich ein grundsätzliches Problem in den letzten Iterationen von Nolan-Filmen, dass er dieses emotionale Andocken, diese nahbaren Charaktere nicht so gut hinbekommt. Das hat er in seiner Comic-Zeit, in seiner Inception, Dark Knight, Batman-Ära besser hinbekommen und gerade auch sowas wie Memento, dass man den Charakteren besser emotional folgen konnte und sich mit diesen identifizieren durfte. Das ist hier ein Element, was sehr stark, beziehungsweise erst am Ende mehr reinkommt. Da soll wahrscheinlich Tom Holland als sein Sohn so ein bisschen die Rolle tragen, aber dafür hat dann das Schauspiel von Tom Holland mir nicht gereicht. Und alle anderen sind bewusst distanziert gehalten gefühlt, so dass man wenig mit ihnen mitfühlen kann. Also diesen Punkt kann ich durchaus nachvollziehen als Kritik.
Ja, also ich hatte ja meins gerade eben schon gesagt, also ich war nicht emotional in irgendeiner Form investiert in irgendeinen dieser Figuren. Ich glaube aber auch, dass das auch eher ein Feature als ein Bug war.
Ja, und ja, wahrscheinlich. Anderes Problem war durchaus, wo wir jetzt auch drüber sprechen können, außer es kommt noch als Frage. Nolan hat halt seine Riege an Leuten, die er castet.
Das ist die nächste These.
Okay, das ist die nächste These. Habe ich nichts gesagt, genau. Dann habe ich nichts gesagt.
Ja, das ist gut. Das ist ja genau die nächste These, nämlich das Casting, These Nummer 6, das Casting zerstört die Immersion. Zendaya als Kriegstrauma-Manifestation wird halt als Zendaya erkannt. Star-Gesichter reißen permanent raus, wenn Batman sich mit Spider-Man, Catwoman, dem Punisher und MJ unterhält. Unbekannte Gesichter hätten ihr wahrscheinlich mehr geholfen. Und die Frage ist, ist das ein echtes Problem oder eher einfach nur so, ja, nicht der Rede wert? Sag mal deinen Take dazu, ich habe da auch einen.
Ich finde, das ist ein großes Problem der Stilistik des Films, wo wir an anderer Stelle, wo ich das eben gelobt habe, dass es funktioniert, funktioniert es an dieser Stelle nicht. Der Einzige, dem ich seine Rolle mehr abgenommen habe, war in der Tat Matt Damon, weil Matt Damon nicht so Matt Damon-mäßig aussah, wie er sonst so nicht unbedingt seine Born-Identity-Maske drauf hatte, nicht unbedingt. Er war halt sehr anders. Wo es auch funktioniert hat, das ist Robert Pattinson, aber Robert Pattinson ist sowieso so ein bisschen für mich, der ist ein unglaublicher starker Schauspieler geworden. Hätte ich damals nach Twilight nie gedacht, aber ich bin mittlerweile Robert Pattinson-Fan. Ja. Bei allen anderen, ja, Tom Holland sieht halt aus wie Tom Holland. Und so ein, wen haben wir dann noch ein paar andere sehen auch. Elliot Page sieht mittlerweile auch so ein bisschen aus wie Elliot Page. Anne Hathaway sieht wie Anne Hathaway aus. Die sind nicht gut verborgen worden. John Leguizamo vielleicht schon, der den Eumaeus gespielt hat, den alten blinden Diener. Ja, aber da habe ich ihn auch zu viel als Comedian im Kopf. John Bernthal ist Punisher, hat wie der Punisher das Ganze gespielt. Er mag vielleicht richtig in dieser Reihe sein, in dieser Rolle sein, aber dafür hat man ihn zu sehr in Erinnerung für seine ganzen anderen Rollen. Also um es zusammenzufassen, ja, ich habe an vielen Stellen mehr die Schauspieler und ihre anderen Rollen gesehen, allein durch die Stilistik, wie sie abgebildet worden sind, als die Rollen, in denen sie eigentlich aufgehen sollten. Anne Hathaway fand ich das Spiel sehr großartig. Ich habe aber sehr viel Anne Hathaway da drin gesehen. Und die einzigen, wie ich es gerade nochmal wiederholt habe, die für mich richtig da reingespielt hatten, Matt Damon, der ist in dieser Rolle aufgegangen und der hat es richtig gut hinbekommen, während alle anderen habe ich eher ihre anderen Rollen drin gesehen. Und das hat mich an vielen Stellen wirklich auch aus der Immersion rausgehauen.
Okay, interessant. Bei der These gehe ich gar nicht mit. Überhaupt nicht. Weil, also A, was sollen sie denn machen? Die sehen halt nur mal so aus, wie sie aussehen.
Ja.
Und ich werfe ja auch, und ich habe mir mal nochmal angeguckt, was das Star-Aufgebot, und ich bleib nur beim klassischen Sandalenschinken, ja, bei Cleopatra oder bei Quo Vadis war. Elizabeth Taylor, Richard Burton, Rex Harrison, Roddy McDonald, wen haben wir hier noch? Kenneth Hay, Martin Landau, ja, Robert Stevens. Das waren ja alles vergleichbare Hollywood-Größen zu ihrer Zeit damals, wie die heute, ja. Oder Quo Vadis, Robert Taylor, Deborah Kerr, Peter Ustinov, ja, Patricia LaFan, Buddy Beer und so weiter. Das waren genauso Hollywood-Größen ihrer Zeit. Und da hat ja auch keiner gesagt, ich sehe da nicht die Cleopatra, ich sehe da Elizabeth Taylor. Ganz im Gegenteil, die Leute sind reingegangen, weil sie Richard Burton und Elizabeth Taylor als Cleopatra, als Caesar sehen wollten. Und nenn mich da oldschool, aber das kann ich dem Film nicht vorwerfen. Es war natürlich schon so, dass dadurch, dass halt inzwischen außer Matt Damon halt jetzt jeder schon mal in einem Comicfilm mitgespielt hat, es natürlich auf der Hand liegt, den Gag zu bringen, dass sich halt eben Batman mit Catwoman über Spider-Man als Söhnchen unterhält. Ja, klar, das war vielleicht nicht die cleverste Casting-Choice, da jetzt einfach halb Marvel und halb DCU zu casten. Aber nun mal, es ist halt nun mal so, dass sich inzwischen halt keiner mehr... Also es schämt sich ja keiner mehr, in einem Marvel-Film mitgespielt zu haben. Ganz im Gegenteil, es ist eigentlich eher so, wie, du hast du nicht mit dem Marvel-Film mitgespielt, was ist bei dir denn los? Ja. Und jetzt stell mal vor, da wäre ein Andy Serkis drin. Ist doch ein geiler Typ, würdest du da sagen, oh, die haben Gollum genommen? Ja. Also stell mal vor, der Andy Serkis hätte jetzt den Polyphem gemacht als Motion Capture. Also das finde ich von allen Thesen die schwächste, das dem Film vorzuwerfen.
Ja, ich kann, es ist wahrscheinlich so. Es ist aber auch ein Fakt, dass man diese Leute, weil sie einfach so unglaublich bekannt sind und so in ihren, mit ihren Rollen identifiziert werden, in denen sie gerade unterwegs sind, gerade ein Tom Holland als Peter Parker oder ein John Bernthal als Frank Castle, man ist zu sehr an sie gewöhnt. Und das ist vielleicht eher das Problem des Franchisings von Hollywood, das wir heutzutage haben, als das Problem von der Odyssee, ne?
Ja, wahrscheinlich. Also, schreibt's in die Kommentare, wir wollen eure Meinung wissen. These Nummer 7. Jetzt wird's interessant. Du weißt bestimmt schon, worauf es hinausgeht. Die diverse Crew wird nicht erklärt und wirkt deshalb komisch. Das Drehbuch begründet die Zusammensetzung in keinem Wort. Figuren stellen sich als echte Griechen vor, sind aber offensichtlich keine. Das Problem ist nicht die Diversität an sich, sondern die fehlende Erklärung. Bayern im chinesischen Mittelalter hätte man auch komisch gefunden, wenn sie sich als Chinesen vorstellen würden. Also, kurze Erklärung, hätte alles gelöst, ja oder nein?
Nö, lasse ich auch mittlerweile nicht mehr als Argument gelten. Das ist mir sowas, das ist so ein typisches Argument aus diesem Kulturkampf, den wir aktuell im Internet haben. Sehe ich schwachsinnig. Wer ist hier ein Sandalenfilm, der... Selbst wenn es eine Cleopatra-Neuverfilmung wäre, so in der Richtung, hat bestimmt seine gewisse Berechtigung, das Casting von der entsprechenden Ethnie und von entsprechenden Schauspielern damit reinzubringen. Wenn es der Ansatz des Films ist, war es hier aber ganz offensichtlich nicht. Wir haben es wie ein ganz klassisches Epos und vielleicht ist es dann auch wieder Elizabeth Taylor und Co. wie früher. Die Leute haben in diese Adaption aus der Sicht des Regisseurs und der Filmemacher am besten reingepasst. Man hat nicht den Anspruch dessen gehabt, hier ein historienakkurates Filmdokument abzubilden. Das zeigt allein die Stilistik, das zeigt allein die Vorlage, die 3000 Jahre alt ist und die neu interpretiert ist. Es ist ein Theaterstück, es ist eine Neuinterpretation des Ganzen, die auch, wo es auch völlig egal ist, ob nur weiße Leute, ob nur dunkle Leute, ob nur irgendwelche anderen Leute dabei bei sind. Das ist für mich nur ein Argument dagegen, dass Leute sich wieder über irgendeinen DEI-Scheiß aufregen, der für mich auch völlig an den Diskussionen, an der Grundthematik da vorbeigeht. Deshalb kann ich mich eigentlich nur über so eine Diskussion aufregen, weil die hat für mich keine Art von Bedeutung oder irgendein Validitätsargumente.
Wie immer sehe ich es ein bisschen anders. Wer das in epischerer Breite ausgeführt haben, das werden wir jetzt hier an der Stelle nicht nochmal komplett wiederholen, der schaut doch einfach mal rein in unseren Cast zu Amadeus, die Serie versus Amadeus, der Film. Da haben wir uns wirklich intensiv darüber ausgetauscht und ich finde auch sehr gut darüber ausgetauscht. Ich gebe dir hier allerdings mehr Recht als bei Amadeus, weil es hier doch noch mehr im Bereich der Legenden und Fantasie drin ist. Deswegen, und es am Ende des Tages dann eher Nebenrollen waren. So.
Amadeus würde ich dir mittlerweile auch mehr, also im Vergleich zu Odyssee, würde ich dir bei Amadeus mehr das Argument zusprechen.
Genau, exakt, deswegen bin ich hier auch nie so, also mich hätte, also was mich wirklich gewundert hätte, wäre zum Beispiel das, was am Anfang kolportiert wurde, dass Elliot Page, wenn der Achilles gewesen wäre. Aber nicht, weil Elliot Page eine Transperson ist, sondern weil es einfach ein 1,50 großer, schmächtiger Dude ist. Ja, das wäre, hätte ich auch gesagt, dass wenn Danny DeVito den gespielt hätte, hätte ich auch gesagt, oder Joe Pesci, hätte ich auch gesagt, ist vielleicht nicht die beste Art und Weise, Achill zu besetzen. Haben sie ja nicht gemacht, von daher fine by me. Die schöne Helena als POC zu besetzen, ja, maybe. Am Ende des Tages waren es einfach alles Nebencharakter, die nicht wirklich wichtig waren. Ja, es hatte einen gewissen skurrilen Moment, als halt der Inder sagt, wir sind Griechen. Okay, ja. Weiß ich nicht, ob es so clever war, ausgerechnet denen das sagen zu lassen. Vielleicht war es auch Absicht, genau denen das sagen zu lassen.
Ey, die Griechen sind näher an Indien dran als wir.
Wahrscheinlich, ja, nein, das ist ja so. Aber mich haben am Ende des Tages fand ich die Kostüme und die Ausstattung den größeren Fail als die Besetzung. So. Also okay. Von daher an der Stelle kein Kulturkampf an dieser Stelle von mir. Ja. These Nummer 8. Die Kampfszenen sind auf Low-Budget-Niveau. Es gibt keine erkennbare Taktik der Griechen. Sie rennen einfach wild drauf los. Die Kampfmoves wiederholen sich immer wieder. Und damit man sich nicht einfallen lassen muss, wie Odysseus den ganzen Raum von Freiern alleine platt macht, verwackelt man einfach sämtliche Bilder. Und deswegen wird der Schlusskampf unfreiwillig komisch. Wie siehst du das? Wie fandst du die
Kampfszene? Also ich bin dabei, dass mir die Kamera am Ende im Endkampf zu sehr gewackelt hat.
Ja, definitiv. Das hatte schon so Quantum of Solace Niveau, ja.
Genau, wir waren in diesem riesigen Kino drin, wir waren auch nur fünfte Reihe, weil wir da nur noch Platz bekommen haben.
Oh, ja.
Es war okay, aber gerade da war es dem Ganzen schwer zu folgen. Und ja, ich verstehe, dass sie endlich mal mehr Bewegung in IMAX-Aufnahmen mit reinbringen konnten, weil wer vielleicht noch keine IMAX-Kamera gesehen hat.
Erklär also das mal, das ist interessant, ja.
Ja, also IMAX ist halt dieses Format, was eine extrem gute und hohe Auflösung hat. Im Gegensatz zu Standard-Filmaufnahmen hast du hier halt wirklich eine fette Riesenkamera, auf der richtig große Filmrollen unterwegs sind, auf denen das in so einem Detailgrad festgehalten wird, dass du es am Ende auch in den entsprechenden Kinosälen in einem riesigen Format, beziehungsweise noch nicht mal in einem riesigen Format, aber in einem detailreichen Format abbilden kannst. Das war ganz lange auch ein Riesenproblem fürs Filmen von diesen Szenen überhaupt, weil die Kameras so groß sind und so viel Wärme erzeugen, dass auch so fette Lüfter da mit drin sind, dass einfach sehr viel ADR, also Überrecorden von Dialogen, nochmal stattfinden musste bei solchen Szenen. Nolan war lange Verfechter oder ist lange Mitträger dieses Formats und hat das seit eigentlich The Dark Knight fast in jedem Film noch auf die Spitze getrieben, wo er jetzt diesmal den ganzen Film im IMAX-Format gedreht hat, was schon eine Herausforderung ist, weil diese Kameras so riesig fett sind. Aber diesmal hat er auch die digitalen Versionen, neue Versionen von IMAX-Kameras eingesetzt, die nicht mehr so laut sind, die nicht mehr so schwer und groß sind, dementsprechend auch mehr Bewegungsfreiheit geben. Bei so einer kleinen Handkamera kannst du sehr schnell hier überall alles rumhalten. Bei so einer riesig fetten Kamera, da brauchst du ein riesiges Gestell, was dann natürlich zu sehr statischen Szenen in vielen Filmen führt. Hier haben sie erst einmal die Gelegenheit gehabt, ein bisschen mehr Bewegung und Dynamik reinzubringen durch diese neuen Kameras, was für mich aber nicht unbedingt
die an immer noch Stellen riesig war. Sind, ne? Also es sind immer
ja,
noch
die immer noch riesig sind, ne? Ja, genau.
Und sie haben anscheinend den kompletten Weltmarkt für 70 mm Film mehr gekauft. Ja. Ja, also, aber wir waren ja von den Kampfszenen. Also, ich sag mal so, also ich fand sie jetzt nicht, also sie sind mir nicht negativ aufgestoßen. Das war jetzt nicht so wie bei hier den, der habe ich ja schon verdrängt, hier Rise of Skywalker, wo du offensichtlich siehst, dass alle aneinander vorbeischlagen. Aber es war jetzt auch nicht top-notch. Es war jetzt kein John Wick, ne? Also.
Ja. Ist mir ehrlich gesagt nicht so aufgefallen. Bis auf die Wackelkamera am Ende war es fast schon Nebensache.
Ja, ich fand das jetzt auch nicht so den Punkt. These Nummer 9. Der Film ist gar nicht so monumental, wie er behauptet. Es sind eigentlich sehr überschaubare Sets. Troja besteht aus einer Treppe, einem Innenhof und vier Olivenbäumen und dem gleichen Pappmaché-Turm, der dreimal zusammenfällt. Die Kritiker feiern eigentlich nur die Leinwandgröße und nicht den Film. Also, braucht ein Traumadrama riesige Sets?
Nö, braucht es am Ende nicht. Und ja, zum Teil kann ich die Argumentation nachvollziehen, dass es eher die Größe des Bildschirms ist und nicht die Qualität der Aufnahmen. Nee, würde ich glaube ich nicht mitgehen. Allein die ganzen Szenen, wie so auf dem Meer rumschippern ja. und rumreisen, sieht für mich schon sehr episch aus. Ja, Troja sieht nicht so groß aus, wie man sich Troja vorstellen würde. Gerade wenn man den Film gesehen hat, den Troja-Film, wo wirklich sehr viel von der Stadt gezeigt wurde und mit Kamerafahrten daher, hatte jetzt dieser Film nicht den Anspruch, da das zu machen. Aber diese intimere Atmosphäre kann ich nachvollziehen. Trotzdem hat das für mich nichts an dem Epos der Aufnahmen, an der Grandiosität der Aufnahmen geändert, weil diese einfach durch diesen Naturalismus und durch den sehr guten Einsatz von Special Effects richtig gut aussahen.
Ja, mir kam die Assoziation zum Theaterstück vor allem gegen Ende, als dann der Bettler Odysseus bei seiner Frau dann vor diesem Paravent dann da sitzt und der an nee, ich will mal Antonius sagen, aber heißt ja nicht Antonius, wie heißt er denn? Na, auf jeden Fall der Batman, dann so in den Schatten tritt.
Also Robert
so
Pattinson,
und,
ja.
Genau, er in den Schatten tritt und Spider-Man dann noch in der anderen Ecke sitzt, ja, und alle so ihren Spot haben auf sich, ja, und das war unglaublich wie im Theater inszeniert, wo du auch ja so eine, denn der eine trauert noch links am Bildrand, der Bösewicht kommt von rechts dann schon rein und das Liebespaar ist in der Mitte. So ist ja ein Theaterstück aufgebaut, ja. Und genau so war es hier auch. Also es war sehr theaterhaft inszeniert. Von daher, ja, mir ist auch aufgefallen, dass in Troja dreimal der gleiche Turm zusammenfällt, einfach nur aus drei verschiedenen Kameraperspektiven. Da dachte ich mir so, okay, ja, ich weiß auch nicht, wie man mit einem Schwert eine Steinstatue köpft, aber maybe, baby, alles gut. Ja, war für mich jetzt, ich fand's jetzt nicht vorgegaukelt, nö. Ich fand's schön, dass die mal wieder anständig nass geworden sind. Ich fand schön, dass ich irgendwelche, wenn es Blut, CGI-Blut gab, ist es mir nicht negativ aufgefallen. Ich fand die Tricks bei dem Polyphem ziemlich geil gemacht, dass die hatten ja dann so eine riesige Hand und so und sowas, mit dem sie das gemacht haben, also so eine riesige Marionette und so, das war also richtig gut. Nein, das fand ich alles in allem sehr überzeugend und von daher, nö. Es ist aber auch, und das muss man sagen, es ist kein Monumentalfilm. Es ist jetzt kein Ben-Hur, Kleopatra oder sowas. Es ist kein Monumentalfilm. Nee. Die haben jetzt nicht ganz Rom nachgebaut. Ja, also.
Ja. Ne? Es ist okay. Auch kein Dune.
Nein, es ist auch kein Fall. Dune. Nein,
genau.
So. These Nummer 10, dann kommen wir auch zum Abschluss. Das Ende ist typisch Nolan, aber unverdient. Die goldene Schlussszene könnte eine Todesfantasie sein. Der Oppenheimer Schnitt suggeriert Jump ins Traumabewusstsein. Der Kreisel fällt nicht wieder um. Also, ist das eigentlich jetzt clever oder ist das nur Nolan makes Nolan.
Jetzt erinnere mich nochmal an die letzte Szene vom Film. Also die sind, ich muss gerade eher den
Na, im Grunde genommen
Ringe ist Vergleich haben, wie, die schippern in die...
Ist es wie Herr der Ringe, wenn Frodo ja. zu Gandalfs aufs Schiff steigt, nur nicht traurig.
Genau, sie schippern
und
in die Sonne.
Und wenn ich bei der einen Szene jedes Mal Rotz und Wasser heule, habe ich bei der halt nur mit den Schultern gezuckt. Also ja. warum, dann sind wir wieder bei dem emotionalen Investment, das ich nie aufgebaut habe, also bin ich am Ende auch nicht investiert.
Ja, das stimmt. Also am nächsten war ich noch am Hund dran und dann ja, schon wieder ja, Samuel. Ja. Aber ansonsten, ja, muss ich recht geben. Ich war nicht so, die Charaktere waren nicht so andockbar. Man hat sich nicht so stark identifiziert mit denen, was vielleicht okay ist in der Distanz eines Theaterstücks, aber wo ich das noch mehr, wie ich eben schon gesagt habe, auch den letzten Nolan-Film vorwerfen würde. Das war bei Tenet bei mir so, das war bei mir bei Dunkirk so, das war bei mir bei Oppenheimer. Da, das war alles nett anzuschauen. Das war auch alles irgendwie entweder richtig cooles Historiendrama oder anderes Drama, aber ich war jetzt nicht so, ich habe nicht mitgefiebert wie bei anderen Filmen.
Hm. Ja, also mir ging es auch so. Ich habe die Offenheit des Endes gar nicht so als solche erkannt, weil ich erleichtert war, dass endlich vorbei war. Und ich war froh, dass es keine Post-Credit-Szene gab. Wir konnten also sofort gehen. Dass dann hier Travis Scott dann da drüber rappen muss. Ja, okay. Kann man machen. Weiß ich nicht. Aber da die Musik für mich sowieso keine Musik war, sondern wie ich eingangs sagte, Geräusche, war das dann eben auch egal. Ja. Liebe Freunde da draußen, das waren 10 Thesen, unsere Meinung dazu. Was ist eure Meinung? Schreibt es in die Kommentare. Wie seht ihr den Film? Seid ihr bei denen, die das Ding auch mit 97% abfeiern? Oder seid ihr eher so bei uns, die das vielleicht ein bisschen differenzierter sehen? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst doch gerne noch ein Abo und ein Like da. Das würde unserem Kanal wirklich sehr beim Wachsen helfen. Und wenn ihr auf Spotify oder auf iTunes hört, dann freuen wir uns auch über 5 Sterne. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Abo da. Wenn ihr gerade schon in die Kommentare schreibt, wie euch der Film gefallen hat, dann ist das ja nur noch ein Mausklick entfernt. Daumen nach oben hilft uns immer. Und wenn ihr auf Spotify oder iTunes unterwegs seid, dann könnt ihr uns auch bewerten mit Sternen. Da freuen wir uns immer. Wir werden demnächst wieder für euch mehr ins Kino gehen. Toy Story 5 steht an. Und dann habe ich gehört, dass Telemachus ja demnächst auch ein Spider-Man-Kostüm anhaben wird. Das werden wir uns auch angucken. Also von daher Abo nicht vergessen. Und übrigens auf unserem anderen Kanal, Serienchecker, da sprechen wir gerade über Strange New Worlds und House of the Dragon jede Woche. Also eine Menge los hier. Bleibt uns gewogen. Macht Idiot. Bis dann. Tschüss.
Ciao.